willkommen, unser Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und ich stelle fest, wir haben wieder coole Zahlensachen. Wir haben 2024 und es ist der 24. Und unsere Folgennummer ist 24 Zehner und ein Einer.
Ui. Ja, ich musste heute für Arbeit die Zahlenfolge 2024-04-24 eintippen. Mhm. Und ich habe peinlich lange gebraucht, bis ich sie korrekt auf dem Bildschirm stehen hatte, weil ich gefühlt auch tatsächlich jede Ziffer für Ziffer einzeln lesen und überlegen musste, ob das jetzt die richtige Ziffer ist.
Besser ist das.
Irgendwie hat mich die Zahlenfolge voll aus dem Konzept gebracht. Das war irritierend.
Das kenne ich bei manchen Worten, wenn man sie auch 100 Mal gelesen hat, dann verlieren sie ihren Sinn. Dann denkst du dir, wie lange habe ich hier diesen Typo schon drin? Und dann guckst du nach und nee, das, so wird es tatsächlich geschrieben.
Mhm.
Kann nicht sein.
Kennt ihr das Phänomen, dass ihr bestimmte Wörter immer und immer auf die gleiche Art und Weise falsch tippt?
Ja.
Ja, klar.
Danke, sehr gut. Weil ich habe zum Beispiel immer, wenn ich Fritzbox tippen möchte, tippe ich Viertbox.
Okay.
Jedes verdammte Mal. Mhm.
Ich habe ja schon häufiger erzählt, wie häufig ich aus den Protokollen immer den Fabienne wieder rausholen musste.
Ach ja, ja stimmt. B-I-E-N. Ja, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen. Gut, dann ignorieren wir das einfach so und tun so, als hätte ich nie mit dem Thema angefangen und wir reden über ein anderes Thema.
Schule.
So eine Überraschung, wer hätte das ahnen können?
Ich hatte heute Konferenz, es ist wieder sehr präsent.
Das Schöne ist, ich könnte jetzt einfach eine Kurzzusammenfassung sagen, was Uli gleich sagen möchte und...
Und mir den Wind aus den Segeln
nehmen?
Den
Wind aus den Segeln
nehmen. Cool, dann hätte ich frei, oder?
So quasi.
Ja, ich habe heute die spannende Nachricht bekommen, die auch nur, ich glaube, 21 Tage gebraucht hat, um von der Bezirksregierung zum Schulamt zu unserer Schule zu wandern. Dass ich meine Revision, also die schriftliche Beurteilung für die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, dass ich die jetzt überraschenderweise quasi sofort machen muss. Also ich bin ja in unterhälftiger Teilzeit und somit eigentlich beurlaubt. Und meine Schulleitung und ich sind so lange davon ausgegangen, dass das ja dann so lange pausiert ist, weil ich ja beurlaubt bin. Dann eigentlich ja eine dienstliche Beurteilung dem so ein bisschen widerspricht. Ich meine, auch die Teilzeittätigkeit widerspricht eigentlich vom Sinn her der Beurlaubung. Aber nun gut, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind wir da jetzt seit, wie lange mache ich jetzt, bin ich beurlaubt? Seit 2 Jahren oder sowas, glaube ich. Ja, seitdem läuft das halt so. Und, ne, und heute kam dann scheinbar die Nachricht an meine Schulleitung, dass ich jetzt 2 Wochen Zeit habe, um 2 Unterrichtsbesuche zu machen. Und die erste schriftliche Beurteilung muss sie dann beim Schulamt abliefern. Was uns beide etwas von den Socken gehauen hat, weshalb sie immerhin, bevor ich überhaupt mit ihr geredet habe, schon dort angerufen hat und uns immerhin schon mal einen Aufschub bis zu den Sommerferien bewirkt hat, weil das halt mit 7 Unterrichtsstunden irgendwie alles generell, also wir saßen beide eigentlich und haben uns jetzt gerade 1/4 Stunde, als wir darüber geredet haben vor der Konferenz, wieder versichert, dass wir beide sehr perplex sind. Nun gut, auf jeden Fall eigentlich dauert dieses Prozedere wohl 3 Jahre, soweit ich das weiß, besteht aus insgesamt 4 Unterrichtsbesuchen, 2 im ersten Jahr, glaube ich, und 2 im letzten dieser 3 Jahre. Oder 1 in dem 2. und 1 im 3. irgendwie so. Und am Ende noch ein Gespräch, so mit so ein bisschen Prüfungscharakter, wo auf jeden Fall, wo du hinterher dann eine Bewertung bekommst irgendwie. Genau, und dann, ich glaube, in den meisten Fällen wird dann deine Eignung hoffentlich festgestellt. Ist, glaube ich, sehr selten, dass da jemand wirklich durchfällt. Und dann wirst du halt verbeamtet auf Lebenszeit. Genau, wie gesagt, eigentlich braucht das jetzt 3 Jahre. Ich habe jetzt 1 Jahr Zeit, weil bis zum 1. Mai nächsten Jahres muss ich also 4 Unterrichtsbesuche gemacht haben und dieses Beurteilungsgespräch. Und wie gesagt, gerade jetzt diese ersten beiden Unterrichtsbesuche müssen jetzt bis zu den Sommerferien stattfinden, wovon meine Schulleitung noch 2 Wochen wahrscheinlich krank ist, weil sie noch eine OP hat. So ein bisschen, na, hat vielleicht den Vorteil, dass alle Verständnis dafür haben, dass ich das jetzt nicht unter den Bedingungen machen kann, wie jemand, der zum Beispiel auch eine volle Stelle hat in seiner eigenen Klasse, in der er jetzt schon seit einem Dreivierteljahr oder so einfach jeden Tag 5 Stunden ist. Da hast du eine ganz andere Beziehung zu den Kindern, kannst ganz andere Sachen planen und die Kinder auch ganz anders schon darauf vorbereiten und sowas. Das habe ich ja nicht. Also, das, ne, ich, ja. Ich hoffe, dass dann die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch ist bei mir dann. Aber auf jeden Fall bin ich sehr geflasht. Es geht mir noch psychisch überraschend gut damit. Mal gucken, wie es ist, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe. Juhu. Spannend.
Ist das nicht normalerweise so, dass man eine Nacht drüber schläft, damit es einem danach besser geht?
Ja, deshalb, ich bin ja überrascht, dass es mir jetzt eigentlich ganz gut damit geht. Und habe Angst, dass wenn ich eine Nacht drüber schlafe, es dann schlimmer wird. Vielleicht geht es mir dann auch noch besser damit. Wer weiß.
Du, Markus, ich weiß, du hast wieder das komische Headset auf, ne?
Was schreibst
du? Was machst du da mit deinem Textmarker?
Ja, genau, das war auch.
Textmarker?
Ja, es klingt, als würdest du mit dem Edding irgendwo draufmalen oder sowas.
Hier hört das Ding besser als ich, wenn ich Kopfhörer nicht drauf hätte.
Ja, das Mikro ist in der Hinsicht eigentlich total toll, aber
richte es doch mal auf deine Nachbarn. Vielleicht können wir hören,
egal,
was sie sagen.
Egal, wo man es hinrichtet.
Ja.
Also das Mikro gehört
hingerichtet.
Ach, das
kann man ja nach
aber
innen drehen. Mhm.
Naja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass ich grundsätzlich etwas pikiert bin, dass dieses Konzept der dienstlichen Beurteilung oder nee, nicht, genau, nicht schriftliche Beurteilung, dienstliche Beurteilung heißt es, dass das überhaupt existiert, weil ich mir denke, ich habe genau das Gleiche in meinem Referendariat schon einmal bewiesen, nämlich, dass ich Unterricht planen kann, reflektieren kann, daraus lernen kann und wieder Unterricht planen kann, der dann hoffentlich besser ist als der davor. Und jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Okay, also ne, das finde ich schon kurios. Ja, also das Schöne ist auch, dass ich das diesmal aufgrund meiner wenigen Stunden habe ich eine sehr eingeschränkte Auswahl an Fächern, in denen ich das zeigen kann. Das heißt, ich mache das jetzt zum Beispiel auch in einem Fach, in dem ich überhaupt nicht ausgebildet wurde, wo ich halt ehrlich gesagt die Fachdidaktik nie gelernt habe. Natürlich habe ich einen Lehrplan und sowas, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht darüber. Das heißt also, ne, ich werde einen der Unterrichtsbesuche halt in Sachunterricht machen. Unterrichte ich dieses Jahr zum ersten Mal. Kann ja nur großartig werden. Naja, wir werden sehen.
So, nächstes Thema.
Ja, Entschuldigung. Ich höre schon auf. Ich habe mein iPad gekoppelt mit den digitalen Tafeln in der Schule.
Ich wollte gerade sagen, in der Schule.
Ich weiß. Ich habe mich trotzdem gefreut.
Moment, deine private Hardware?
Mhm.
Ja, Schulhardware gibt es ja nicht.
Naja, zumindest nicht.
Kannst du nicht das digitale Whiteboard mitnehmen und als Tablet verwenden?
Nein. Ist es ein digitales Whiteboard? Nein, es ist ein
digitale
Tafel, genau.
Na hier, es ist das neue iPad XXXL.
So ungefähr.
56 Zoll.
Ja. Das hat mehr als 56.
85.
Ja.
Zoll.
Was wollte ich sagen?
Also, ich habe gerade noch 2 vor. Da musst du aber auch irgendwie so einmal richtig rüber mit der ganzen Hand oder mit dem ganzen Arm, um eine Seite umzublättern.
Also ich hab ja jetzt auf der Firma auch Smartboards eingerichtet, die auch 85 Zoll hatten und habe da einen Windows-Rechner dran gehangen, den ich dann halt da vor Ort eingerichtet habe. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das mit dem Stift auf dem Smartboard keinen Spaß macht, weil du halt andauernd irgendwie zwischen Icon im Sys-Tray und dem Startmenü-Button einfach hin und her läufst.
Ja.
Ja, da holst
das
du dir so einen
keinen Spaß.
Allein die Tastatur unten, du stehst und es sieht aus wie Aerobic-Übung, weil du links, rechts, links, rechts. Also, es ist schon groß. Ja. Was wollte ich denn sagen?
Smartboard.
Kann man die Tastatur nicht kleiner machen?
Irgendjemand meinte, dass, ob das vielleicht irgendwo gehen würde. Ich weiß aber nicht mehr, was die Antwort des Referenten war bei der Einführung. Ich glaube,
ihr habt da einen Windows-Rechner auch dran, Slash drin, ne?
USB, Android, glaube ich?
OPS, was?
Android? OBS?
Also der Rechner, das Rechnerformat heißt OPS, das sind diese Einschubrechner.
Okay, ja, sowas haben wir.
Und darauf läuft Windows.
Weiß
Linux?
Nee, Linux.
Linux, ja gut. Also wahrscheinlich irgendein Android oder was, wahrscheinlich.
i3 Touch, ich glaube, die sagten mit Android, ja.
Ja.
Die sitzen in Düsseldorf, glaube ich, hat der Typ gesagt.
Ja. Ja gut, da fehlen mir die Erfahrungen. Ich weiß, bei Windows kann man da die Tastatur in der Größe ändern und so.
Das ja.
Ärgert mich aktuell bei meinem Telefon. Die haben da was bei der Bildschirmtastatur umgestellt. Wenn du das hochkant hast, hast du die Bildschirmtastatur in normaler Bildschirmbreite. Und dann denkst du, okay, drehe ich jetzt auf Querformat, dann habe ich mehr. Und nein, dann machen die das auf ein Drittel Bildschirmbreite.
Mhm.
Das ist aber relativ sicher konfigurierbar.
Ja, stimmt. Irgendwo.
Ansonsten
müsste ich suchen.
Such dir eine andere Bildschirmtastatur aus.
Da gibt es mehrere.
Klar, das sind im Endeffekt normale Apps.
Ich weiß.
Okay, Entschuldigung.
Es ist alles eine App. Du brauchst für jeden Unsinn heutzutage eine App. Du möchtest deine Tür aufmachen, lade dir diese App herunter.
Hm.
Du möchtest deine Lampe konfigurieren, lade dir diese App herunter. Du möchtest eine andere Lampe konfigurieren, ja, dann lade dir noch eine andere App herunter.
Ja. Du möchtest deine gar nicht so alte Lampe konfigurieren. Ja, die App gibt es nicht mehr, Pech gehabt dort.
Auf jeden Fall habe ich mein iPad gespiegelt und das war toll, weil ich einfach das Arbeitsblatt abfotografiert habe, das dann da dran geworfen habe und dann durch die Kommentieren-Funktion da drauf rumgemalt habe. Das war ganz cool.
Da habe ich mir jetzt was Nettes zugelegt. Nachdem ich ja letztens festgestellt habe, dass mein Buchscanner so absolut nutzlos ist, nachdem ich ihn 5 Jahre in Ehren gehalten habe, habe ich dann mal geguckt, effektiv ist es eine Kamera mit etwas mehr als normaler Auflösung, die senkrecht auf den Tisch guckt. Aber es geht halt doch als Buchscanner durch und das ist schon irgendwie witzig, weil du ja Standard USB kannst du dann auch mal im Screensharing in der Videokonferenz zeigen. Ich könnte mir vorstellen, da auch beim Streaming irgendwas mitzumachen. Aber sowas ist natürlich dann auch praktisch, um Sachen zu spiegeln. Wenn du dann sagst, ich habe hier dieses Arbeitsblatt, du schließt das eben über dein iPad nach USB-Adapter da an und kannst dann das darauf groß zeigen.
Ja, aber ich meine, optimalerweise hättest du natürlich das Arbeitsblatt direkt in digital, ne?
Kennst du die Schulen?
Ja, ja, deswegen sage ich.
Also es gibt tatsächlich zum Beispiel von unserem Mathe-Lehrwerk die sogenannte B-Box. Das sind im Endeffekt tatsächlich die Seiten aus dem Mathebuch als digital plus vor allen Dingen ganz cool, weil es direkt dieser Seite zugeordnet gibt, auch die Arbeitsblätter und die Kopiervorlagen, die die Kinder dann halt auch haben, die du dann direkt in Bezug auch darauf aufrufen kannst und sowas. Das gibt es schon. Natürlich kosten die Lizenzen für die Schulen immer schön und so, also ja.
Da habe ich mich jetzt auch letztens gefragt, ich habe da irgendwie mitbekommen, von wegen die Schüler ja, haben ja heutzutage alle iPads und die bekommen gar keine Schulbücher mehr.
Teilweise ja.
So? Ja. An den weiterführenden Schulen ja. An den Grundschulen hast du ja eh in wenigen Fächern Schulbücher, also eigentlich ja Deutsch, Mathe, Englisch würde ich sagen. In den anderen Fächern eher wenig. Und genau da ist glaube ich noch so diese der analoge Fokus noch ein bisschen größer, aber ich weiß, auf der Schule, auf die meine Nichten gehen, die für Henry auch zur Auswahl stand, da haben die so gut wie gar keine Schulbücher mehr. Also haben die wirklich nur die digitalen Versionen auf dem iPad.
Was ist denn dann, wenn du nach der Schule nochmal was irgendwie nachlesen möchtest?
Du hast doch dein iPad dabei.
Ja, aber ich meine jetzt nach der Schule, wenn du irgendwie deinen 30. Geburtstagsfeier und du möchtest, ich möchte
dann
mal was in meinem...
Dann bist du sicherlich sehr vermögend, weil du so eine gute Schulbildung genossen hast und hast dir da die Lizenzen alle selber gekauft und auf deinem privaten iPad.
Aber ansonsten sage ich immer, wenn das Schuljahr vorbei ist, dann werden die Sachen remote einfach gelöscht und du hast keinen Zugriff mehr drauf.
Das weiß ich ja nicht. Also
das könnte ich mir aber fast vorstellen.
Ja, ja, das macht wahrscheinlich Sinn.
Ich meine, auf der anderen Seite hast du da natürlich den Vorteil, wenn du es erstmal in digital hast, dann, wir wissen alle, wenn du es einmal hast, dann kriegst du es auch irgendwie kopiert. Und dann hast du es für die Ewigkeit, nicht so wie Dinge, die du quasi nicht die Schulbücher, die du hinterher zurückgeben musst, aber
Wo du das jetzt sagst, ich habe letztens irgendwann ein wissenschaftliches Buch gesucht, einfach nur weil ich, und letztendlich war das im ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Format hieß. Deren Software heißt einfach irgendwie nur Bookshelf.
Ah, die Typen, ja.
Vital Source.
Ja,
und dann habe ich und dann habe ich versucht rauszufinden, so frei nach dem Motto, das kann doch nicht so schwer sein zu sagen, boah, das Format ist kacke, ich möchte damit ich möchte das gerne anders haben. Ne. Total schrecklich, quasi unmöglich. Das Einzige, was ich gefunden habe, war jemand auf Reddit, der angeboten hat, mir dieses Buch zu entsperren. Mhm. So, er erklärt noch nicht mal, wie das funktioniert. Ich könnte ihm quasi die Dateien schicken und dann, und das habe ich getestet, das ging auch. das ist so ein, die gehen total aggressiv dagegen vor. Deswegen fällt es mir nämlich jetzt ein, weil dann habe ich recherchiert, ja, das ist ganz in Amerika ist das total verbreitet, die Plattform schlechthin für die ganzen $300 College-elektronischen Lehrbücher. Und das kann ja nicht angehen, dass du $300 für dein Schulbuch bezahlst und das dann nächstes Jahr jemand anders geben willst, so nicht.
Mhm.
Und deswegen sind die total aggressiv und es ist quasi. Manchmal schaffen es Leute, da irgendwas reverse zu engineeren, aber das ist auch meistens verschwindet es dann wieder, sobald das auch nur ansatzweise irgendwo veröffentlicht wird. Es war ein wenig deprimierend.
Also Vital Source, das kann ich mich auch daran erinnern, dass wir da für irgendeine Fortbildung Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen haben und festgestellt haben, dass man da irgendwie so, wenn man nicht durch die komplett verbarrikadierte Software geht, dann kommt man da gar nicht dran und irgendwie ausdrucken ist da blockiert und Screenshots wahrscheinlich auch nicht einfach möglich.
Ja, das ist, wenn man das dann so liest, total krass. Und das anfangs war es, ja, dann musst du das halt drucken, ist etwas doof, dann hast du, weil der das dann so in Bilder druckt. Ja, aber das haben sie dann geändert, der kann maximal 2 auf einmal drucken. Dann haben Leute Skripte geschrieben, die irgendwie automatisiert drucken. Dann wurde das erkannt, dann haben Leute Sachen geschrieben, die automatisiert Screenshots machen, das wurde dann auch erkannt. Mittlerweile haben die irgendwie so Capture-Zeugs drin, um Analysen, ob du natürlich blätterst oder automatisiert. Also das, das klang gruselig und ich habe entschieden, ich brauche es nicht wirklich.
Ich gehe aber davon aus, dass die Standard-Schulbücher nicht Vital Source-Lizenzen nutzen wollen. Dass man da irgendwie dann auch noch drankommt. Startest du Screen-Mirroring und packst eine Capture-Karte an HDMI-Capture oder sowas dran. Also ich denke, grundsätzlich denke ich, es geht immer, es ist wahrscheinlich häufig, es wird stellenweise sehr viel aufwendiger.
Mhm.
Aber
ja.
Wenn es möglich sein muss, dass es jemand sehen und lesen kann, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das irgendwie nochmal persistieren kann.
Ja.
Wie es hinzu, du legst das Tablet auf den Tisch und erhältst eine Kamera drauf.
Ja, ich meine, ansonsten generell, was du ja bei der Geschichte vergisst, im Gymnasium hast du ja auch nicht unbedingt viel Bücher gekauft. Also zumindest bei mir war es so, dass viele der Bücher im Gymnasium habe ich von der Schule geliehen bekommen.
Ja.
Musste die dann am Ende des Schuljahres zurückgeben und naja, hatte dann halt auch nichts mehr von dem Buch.
Und das ist halt der Vorteil, wenn du die dann halt zwischenzeitlich auf dem iPad hast, könntest du die dort für die Ewigkeit verwahren.
Theoretisch. Vielleicht, ja. Genau.
Ich glaube, ich habe einen Atlas und ein Biologiebuch. Was ich jetzt so spannend
noch, Oh, ich finde die Bücher toll.
Atlas Dierke?
Ja, irgendeinen von denen, ja.
Ja, ich auch.
Ich habe hier noch Wort und Sinn.
Von daher kann ich nicht gucken.
Das sind so Bücher, die sich auch mit verschiedenen Arten auch von Literatur beschäftigen. Da sind dann also auch teilweise Comics drin, da sind teilweise Gedichte drin. Verschiedene Formen von normaler geschriebener Literatur. Ist ziemlich cool.
Klingt langweilig.
Mich irritiert so ein bisschen, dass in der Ausleihliste mein Name nicht auftaucht. Und irgendwie, auch cool, die Ausleihliste, erste Position 83, zweite Position 94. Als ob das 10 Jahre dazwischen nicht ausgeliehen worden wäre. Kann natürlich auch einfach sein, dass der erste Typ sich vertan hat und dass eine 9 sein soll. Komische 9.
Tja, oder die Klassen zwischen 83 und 93 waren kleiner und das Buch lag als unterstes auf dem Stapel und blieb dann halt einfach immer liegen.
Naja, jetzt auf jeden Fall sind sie bei mir und
wobei ich das auch nicht, also ich hab da nicht mehr wirklich Erinnerungen dran, wie das abläuft, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand im Voraus die Mühe gemacht hat, da was reinzuschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Buch mit der Aussage gekommen ist, ich soll mich da eintragen, wenn ich das kriege.
Ja, das war doch immer so. Bei uns war da vorne ein Stempel drin, so eine Tabelle. Und wenn wir die dann am Anfang des Schuljahres bekommen haben, mussten wir dann immer unseren Namen da reinschreiben.
Und ich kenne mich und wie motiviert ich bin, sowas zu tun, wenn das ja kein Unterschied war. Ist ja mein Buch. Warum soll ich da, Also von daher würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich in diversen Büchern, die ich jahrelang hatte, nicht drinstehe, einfach weil...
Ja gut, das kann natürlich sein.
Wir haben heute auch drüber gesprochen, dass wir immer, jetzt im Mai steht dann immer die Buchzählung an, wo wir halt gucken müssen, wie viele Bücher in jeder Klasse existieren. Und vor allen Dingen, in welchem Zustand sie existieren. Das heißt, ob sie im nächsten Jahr an den nächsten Jahrgang weitergegeben werden können. Und wenn sie in einem solchen Zustand sind, dass sie nicht mehr weitergegeben können, dann werden sie den Eltern in Rechnung gestellt. Ja, ist ja so, ne?
Also den letzten. Und wenn jetzt irgendwie...
Warte, dass ich ausrede. Und zwar je nach Jahr... Wie spät es ist, prozentualer Anteil. Nach 4 Jahren müssen die Eltern nichts mehr zahlen, wenn das Buch dann nicht mehr zu nutzen ist. Und nach 3 Jahren, weiß ich was, 20%, nach 2 Jahren 50% oder was auch immer. Irgendwie so gibt es da eine Tabelle.
Ja. Ja, aber angenommen irgendwie jetzt 2 Jahre vor mir haben die Leute das absolut durch den Dreck gezogen und das ist gerade noch durch die gut nutzbar Geschichte gegangen. Ich habe das dann jetzt noch ein Jahr irgendwie am Leben erhalten und die Lehrer sagen, das ist aber jetzt nicht mehr doof, da muss ich das zahlen.
Ja, aber dann
zusammen meine Eltern.
Ja, aber dann wäre es ja das Jahr davor auch nicht, also
wenn es da durchgekommen wäre, weil die es irgendwie
ja, aber
dann, daran vor.
Aber ich finde, ein Jahr ordentliche Benutzung tut einem Buch nichts. Das heißt, dann wäre es ja eigentlich in dem gleichen Zustand und würde bedeuten,
ja, und
es würde wieder
auf einmal als, das ist nicht mehr gut beurteilt. Oder halt die Sachen, die halt durch normale Benutzung entstehen.
Ja, aber ich glaube nicht. Also ich finde das jetzt sehr erbsenzählerisch, weil ich glaube, entweder ist es nutzbar oder, also ich glaube, in einem Jahr bei ordentlicher Behandlung wird nicht so viel Gravierendes mit einem Buch passieren. Plus, es muss halt einfach eine Handhabung geben für uns als Schule. Also, wie wir damit umgehen. Weil es gibt halt Kinder, die haben auch nur ein Jahr und danach kannst du es keinem mehr weitergeben.
Okay, das sehe ich noch ein. Aber irgendwie, wenn ich das nach 2 Jahren bekomme, mit dem Zustand nicht zufrieden bin und es aber heißt, ja, das geht noch und dann gebe ich zurück und es im gleichen Zustand und dann heißt es, nee, das geht jetzt nicht mehr.
Es muss halt nutzbar sein und ich finde, da gibt es halt ganz klare ist es noch nutzbar, weißt du? Wenn es auseinanderfällt, ist es nicht mehr nutzbar. Wenn Sachen eingetragen wurden, ist es nicht mehr nutzbar. Und entweder war das vorher auch schon nicht nutzbar, dann kann ja die Familie das vorher schon, also die Eltern kennen ja das Prozedere auch. dann können die Eltern da schon Einspruch erheben und sagen, das ist jetzt schon so zerfleddert, das fällt in einem Jahr auseinander und dann sind wir schuld. Nein, sehen wir nicht ein. Also kannst ja als Eltern das Gespräch suchen, ist ja kein Problem. Genau, aber in den meisten Fällen ist das jetzt auch nicht das Zünglein an der Waage, was macht, dass es halt nächstes Jahr dann plötzlich auseinanderfällt, obwohl, ja. Und dass du es gerade noch so eben nutzbar weiterbekommen hast. Also da gucken wir eigentlich schon nach. Ja.
So, Themawechsel. Jan.
Jan ist
ich hätte jetzt zu dem Thema noch sagen können, dass ich letztens festgestellt habe, dass ich Bücher mit Büchereietiketten vorne dran im Regal habe, wo ich erst etwas schockiert war und dann so, okay, das ist irgendeine Bücherei aus den USA. Ach, das ist irgendein 1 Euro, Jan kauft aus Prinzip irgendwelche Medizinbücher. Aber das war auch so, wieso habe ich in meinem Buch irgendwas mit einer Signatur hinten drauf? Das ist jetzt...
Aber da habe ich auch einige von, weil selbst die Bücherei hier in Gladbeck immer wieder aussortiert, was nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht ausgeliehen wird. So wie Fabians Gaston-Comics oder was. Und die dann verkauft für ein Apfel und ein Ei. Und,
es hat aber auch einen Stempel drin, irgendwie aussortiert oder...
Ja, ich glaube,
irgendwo ist
also
das
es
dann,
ist ja auch nicht mehr, es piepst ja nicht mehr, wenn du die Bücherei verlässt, so ungefähr.
Da gibt es ja auch Mittel und Wege.
Mhm. Aber das war schon, also das war sehr verlockend, als die das letztens hier bei der Nacht der Bibliotheken waren, wir ja da und da hatten sie im Keller halt den Bücherflohmarkt und oh mein Gott, war das verlockend, weil du irgendwie für ein Buch hast du, für eins hast du 1 Euro, für drei hast du irgendwie 2 Euro und für 10 hast du 5 oder sowas. Und da war das schon, ja komm, also ja, 10 kriegen wir schon zusammen. Ach guck mal, hier ist noch ein 11. Na gut, wir kriegen auch 20 zusammen, damit es sich lohnt. Ja, weil halt wirklich auch viele Kinderbücher, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch eine Klassenleitung an der Grundschule hast, du hast ja eigentlich immer eine Klassenbücherei hinten für so freie Lesezeit oder sowas, ne? Allein dafür ist das sowas Gold wert. Aber auch so hier Nähbücher, ne? Mit Schnittmuster drin und sowas. Also deshalb, das ist schon echt ganz geil. Natürlich auch, weißt du, irgendwelche Modellbaubücher oder wie benutze ich meinen Fotoapparat mit zum Thema analoge Kameras von vor 30 Jahren. Verstehe ich, dass man da jetzt nicht mehr als 1 Euro für nehmen kann. Aber bei vielen Dingen hat sich das schon echt gelohnt. Also
in Nähbüchern ist das wahrscheinlich günstiger. Selbst wenn du das Nähbuch kaufst und zerschneidest für die Nähmuster, bist du immer noch besser bei bedienen, als wenn du die Nähmuster irgendwo holst.
Ja, also wenn du es ausdrucken musst und dann zusammenklebst, ja. Ja, nein, von daher. Mal gucken, wann ist denn wieder die Nacht der Bibliotheken? Ich google mal.
So, Jan, anderes Thema.
Das einzige andere Thema, was mir einfällt, was ich aufgeschrieben hatte, einfach nur, weil das so ein typischer Fall war von mit einem anderen Nerd drüber unterhalten und festgestellt, das ist wieder so ein Thema, die Nicht-Nerds gucken einem wahrscheinlich einfach nur doof an, warum man das denn diskutiert. Er hatte irgendwo einen Artikel gelesen über diese Aktion von den Leuten, die mit Poolnudeln hinten auf dem Fahrrad gefahren sind.
Mhm.
Als Zeichen, wie viel Abstand man halten soll.
Mhm.
Das ist dieses, ich mache 1,50 Meter Poolnudel drauf und dann haben wir darüber philosophiert, was das jetzt wohl ist. Hat man damit das Fahrrad jetzt nicht eigentlich um 1,50 Meter verbreitert? Und dann muss ich 1,50 Meter Abstand von der Poolnudel halten? Oder habe ich 1,50 Meter Ladung auf dem Fahrrad? Muss ich mich damit beschäftigen, wie viel Ladung ich aufs Fahrrad packen darf? Muss ich das dann kennzeichnen mit dem Fähnchen? Weil das ist ja schon viel. Irgendwie sowas. Ja, also erstmal haben wir darüber diskutiert und dabei dann wieder festgestellt, dass das aber auch furchtbar schwierig ist. Also dass man das nur an ganz wenigen Orten auf diesem Niveau diskutieren und Spaß dran haben kann, das einfach nur zu diskutieren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn du das versuchst im Internet irgendwo an so einem Artikel zu diskutieren, dass das sofort dazu führt, ist, wenn ich diskutiere, ob das seine Richtigkeit hat, das so zu machen, einfach nur aus Prinzip, dass das sofort heißt, du bist doch dagegen und sagst, das ist Kacke und dann, ne?
Mhm.
Aber das ist ja... Das ist ja dieses, es ist manchmal etwas schwierig, ein Thema, keine Meinung zu einem Thema zu haben, aber trotzdem darüber reden zu wollen oder umgekehrt. Also ich meine, mein Paradebeispiel dafür ist immer diese, wobei das ist eigentlich das Gegenteil. Diese Leute, die das Argument gezogen haben mit dem Black Lives Matters, All Lives Matters. Und dann so, du machst jetzt genau das Gegenteil. Ich kenne niemanden, der das vollkommen ernst einfach diskutieren will, das ist eher, sondern das sagen nur die Leute, die es jetzt als doofes Um-die-Ecke-Argument bringen wollen. Und ja, das war wieder so ein, ja, Internet, es ist schwierig. Schwierig einfach nur zu sagen, ich denke übrigens das, aber ich will mich mit keinem streiten oder so, ich wollte das nur mal erwähnen.
Ja. Ja, vielleicht ist das Internet einfach nicht das richtige Medium für sowas.
Ja. So, ich glaube, wir haben übrigens, ich glaube, wir haben übrigens irgendwo entschieden, dass irgendwo stand, dass das eine Zuladung wäre, eigentlich eine zu breite Zuladung ist offiziell, was man macht.
Okay.
Und solange es weich ist, ist das so, in Ordnung, aber es gab wohl Leute, die die verstärkt haben, damit die nicht so durchhängen und das ist dann schwierig.
Naja, eine Stahlstange reingemacht oder so.
So in der Art, ja.
Naja. Die vielleicht am Ende auch noch ein bisschen rausguckt, falls dein Auto zu nah dran vorbeifährt.
Tja.
Naja.
Das erinnert mich daran, dass einer unserer Lehrer, der halt auch ein bisschen fahrradbegeistert war, mir geraten hat, dass so ein Rückspiegel am Lenker eigentlich unheimlich praktisch ist.
Mhm.
Nicht, weil du darüber sehen kannst, was hinter dir passiert, sondern weil das Gefahr läuft, Autos zu zerkratzen, die zu nah an dir vorbeifahren. Und das so deswegen die Sicherheit gewinnst, weil die Autos mehr Abstand halten.
Dazu muss ich aber sagen, dass der Verkehrspolizist meiner Grundschule, ich erinnere mich daran, als ich wirklich selber da in der dritten oder vierten Klasse auf dem Schulhof stand, weil er es so eindrucksvoll erklärt hat, da sehr gegen war, weil er gesagt hat, wenn die Dinger bei Unfällen abbrechen, spießt du dich selber auf. Hm. Mhm, und er hat uns das sehr bildlich erklärt, wie man dann...
Und hat sich so einen Spiegel in die Brust gerammt.
So ungefähr. Also
und lag dann da bluten und hat gesagt, ja, deshalb nicht.
Tu das nicht. Nein, aber genau, das war der Grund, weil ein Kind aus unserer Klasse das halt auch hatte und alle so, oh. Und er so, ja, ist aber gar nicht so geil, weil... Ja.
Okay, das kann bei Puno dann... Nicht so sehr passieren, die sollten einen nicht erstechen.
Nee. Vielleicht kann man ja sich an den Lenker eine Poolnudel montieren und ans Ende einen Spiegel.
Ja.
Ich glaube, das ist so, da bist du immer noch bei dem Kernproblem des Spiegels.
Du kannst auch dir einen Spiegel aus Alufolie basteln, der tut auch nicht so weh oder so, aber der ist auch, also...
Du machst das einfach so, dass beim Unfall der sämtliche Teile, die dir wehtun könnten, von dir weg detoniert werden. So Airbag-artig.
Du musst den einfach sehr original nach Chrom aussehende, weiß ich was, Pappe oder sowas nehmen. Oder hier, gibt doch immer die Leute, die Is it Cake, ne? Also so aus Kuchen. Und dann so Sachen, die exakt danach aussehen und daraus dann so ein Rückspiegel.
Und das ans Fahrrad montieren.
Hier, tut zumindest nicht weh, wenn du einen Unfall hast.
Ist aber, glaube ich, auf Dauer auch irgendwie anstrengend, dir jedes Mal erst den Rückspiegel zu backen.
Und du hättest immer Kuchen dabei. Wie gut wäre das denn?
Wenn du quasi stürzt, wenn du elegant bist, dann stürzt du mit dem Mund auf den Kuchen.
Ich fall mit dem Mund auf den Kuchen in Spiegeloptik. Auf jeden Fall, das wäre mein Rad. Ja.
Muster. Ich weiß, es hat nicht, ist nur verwandt, nur ganz grob damit verwandt. Ich muss da wieder dran denken. Die Flieger, die ihre Maschinenpistole hinter dem Vorderpropeller haben, wo du dir auch denkst, wenn ich jetzt schießen würde, müsste das nicht. Und analog Schleudersitz beim Helikopter.
Ja, aber das sind doch beides Konzepte, die es durchaus gab.
Ich weiß. Und das funktioniert auch. Und klar, da hat halt sich jemand schlaue Gedanken gemacht. Aber im ersten Moment, wenn du nicht dran denkst, dass sich da jemand schlaue Gedanken gemacht hat, denkst du nur so, Moment.
Mhm. Ja.
Ich habe auch noch einen Themenwechsel. Sorry. Warst du noch nicht fertig?
Wie die Solarlampe oder getrocknetes Wasser oder der Rollstuhl mit Pedalen. Dinge, bei denen man erstmal entdeckt, das klingt nicht so sinnvoll und dann ist es doch sehr sinnvoll.
Verrat mir doch mal bitte kurz, wofür du getrocknetes Wasser benutzt.
Mein Gedanke, ja.
Ich glaube, dieses Puder, was dabei entsteht, kann halt nicht nur Wasser aufnehmen, sondern auch extrem Schadstoffe.
Welches Puder?
Das getrocknet. Ich müsste den Artikel nochmal rausholen.
Was? Meinst du Salz das oder was ist? Also
nein, es gab halt mal so einen Artikel, irgendwie 5 Sachen, die total sinnlos klingen und total viel Sinn ergeben, wenn man die gibt es und die geben dann Sinn und halt dieses sowohl Rollspudel mit Pedalen als
das
auch Solarlampe.
Das verstehe ich.
Und halt das mit dem Puder, was halt irgendwie, oder Instant-Wasser oder was auch immer war, das kam da auch drin vor. Ich müsste aber nochmal raussuchen, was
genau das
wäre.
Das ist doch so eine Schaumnasensache. Das hast du wieder geträumt oder sowas?
Könnte es sein, dass du so Superabsorber meinst?
Moment.
Ich hätte jetzt eher, also es klang so nach so Reinigungspillen oder was für Wasser.
Also ich weiß das ja bei so im Schwurbler-Bereich, dass die halt teilweise so einmal nimmt Wasser und kocht das, bis nur noch 1/5 übrig ist und das ist dann besonders
das ist Wasserkonzentrat.
Nee, gutes Wasser. Also es gibt auf jeden Fall das Konzept von Dry Water oder Empty Water. Das ist Wasser, was quasi von einer Silikaschicht überzogen ist.
Mhm.
Winzig kleine Tropfen, deswegen sieht das aus wie Pulver, besteht aber eigentlich hauptsächlich aus Wasser. Also,
okay. Also im Endeffekt so wie Drops, also wie nimm 2, aber mit Wasser gefüllt. Also, jetzt mal ganz übertrieben.
Powdered Water oder Dry Water? Okay, das ist nicht Instant Wasser, sondern nur gepudertes Wasser oder trockenes Wasser.
Es ist halt. Aber es ist ja im Endeffekt Wasser einfach eingepackt. In sehr klein. Oder sehe ich das
falsch? Ja gut, es hat wohl gewisse Funktionen, dass es irgendwie mehr CO2 aufnehmen kann als seine Einzelbestandteile und so. Okay, das, dann macht das natürlich Sinn. Aber rein dieser Begriff, man nimmt Wasser und trocknet das und dann bleibt ein Pulver übrig, das irgendwie tolle Fähigkeiten hat, das war ein bisschen.
Okay, Rollstuhl mit Pedalen, dann der Helikopter-Schleudersitz, Solartaschenlampe. Und was haben sie noch drauf? Genau, der aufblasbare Anker.
Mhm.
Und die Schutzbrillen für Hunde. Das war alles.
Okay.
Also bei allem anderen konnte ich mir halt so ein bisschen drunter vorstellen, was die Idee dahinter ist oder so.
Oh, der Artikel ist schon mehr als 10 Jahre her.
Tja, Markus. Naja.
Uli. Ja, ich hatte noch ein Thema und zwar, wo ich mir wieder denke, es spricht wieder Bände für die Intelligenz unserer Gesellschaft. Ich habe gehört, bei TikTok wurde der International Rape Day oder sowas
verbreitet. Das ist auch an mir vorbeigekommen, aber dass es wohl schon vor x Jahren war und inzwischen gelöscht ist und es ist trotzdem noch verbreitet.
Ja, darf ich? Oh. Ey, Markus.
So, Thema beendet.
Hijacking Match oder was?
Aber ich nehme dir den Wind aus den Segeln, ne?
Du kündigst es wenigstens nur an, Markus.
Ich kündige es
einfach
an
und ist in 5 Sekunden fertig mit meinem Thema.
Hey, da gibt es noch viel zu erzählen. Man könnte zum Beispiel.
Ja, die nächste Podcast-Folge setzen wir einfach Markus dahin. Der kann dann eine Minute lang
unsere Themen, alle
Themen zusammenfassen. Und dann beginnt das
Uli
Intro.
Nein, ich wollte nur kurz das sagen, was Markus schon kurz angerissen hat. Dass dieser National Rape Day irgendwie so, oder International Rape Day angekündigt wurde bei TikTok auf verschiedenen Kanälen im Sinne von es wurde Jugendlichen geraten oder ne, wurde suggeriert, dass es in Ordnung ist am 24., nämlich heute Frauen und Mädchen zu begrapschen und naja, halt in irgendeiner Form sexuell anzugehen, weil das heute okay wäre und straffrei bleiben würde, was natürlich völliger Bullshit ist und totaler Humbug und erschrocken. Und genau, dann kam nämlich der Nachsatz, den Markus gerade auch gebracht hat, dass sich das aber hat, also es wurde halt von den meisten Kanälen gelöscht und revidiert, aber das Gerücht hält sich hartnäckig. Wo ich mir denke, wer kommt denn auf die Idee, dass irgendeine Straftat, außer vielleicht Feuerwerk, an einem Tag im Jahr plötzlich legal ist? Ich meine,
das ist
wie hieß dieser Horrorfilm?
The Purge.
Genau, wo man eine Nacht einfach Massaker betreiben darf, so, und dann ist okay. Und also wie gesagt, ne, Feuerwerk fällt mir noch als annähernd vergleichbares Szenario ein. Aber das macht ja noch irgendwie Sinn und hat einen Grund, aber dass man plötzlich irgendwie Vergewaltigung im Extremfall, aber selbst einfach nur angerapschen, dass es an dem Tag dann in Ordnung ist und straffrei. Also, wie wenig muss man denken,
aber auch
um das
nach
hinzunehmen?
So einem Thema, ja, das klingt aber auch so ein bisschen nach so einem Thema, was ich aus Prinzip verbreite, weil ich das toll finde, dass dann Leute so reagieren wie du.
Ja, weil, aber wenn da jetzt steht, dass hält sich hartnäckig, dann klingt das für mich wie, es haben trotzdem Leute revidiert, aber Leute denken, dass es noch so ist.
Ich weiß halt nicht, wie viele Leute, das ist das große Problem von, weil Leute was im Internet sagen, dass sie das denken, heißt es nicht, dass sie das denken, sondern zum Teil heißt es einfach
dass
nur,
dass sie trollen dadurch.
Genau.
Ich glaube aber trotzdem, man ist gerade in unserer Bubble erschrocken, wie dumm
ja,
der Rest der Gesellschaft ist. Und solche Sachen dann nicht hinterfragt, wenn es einem gelegen kommt. So, also.
Das ist halt heutzutage, so gibt es so diese, das ist voll der Lifehack. Wusstest du, dass, wenn du am 5. Mai eine Bank überfällst, darf die Polizei dich nicht verfolgen?
Cool. Genau, 5. Mai, das kann
Internet
nicht mehr
sind
lang.
Die alle so heiß auf Lifehacks.
Man muss es nur Lifehack nennen. Irgendwann hatte ich auch mal einen, das war richtig geil, so eine Parodie auf so Lifehacks. Der hat halt Unmengen komisches Zeug zusammengemischt und dann durch ein Trockentuch abgeseiht und sowas, ne? Und da kam einfach nur irgendeine nicht nutzbare Matsche bei raus und Daumen hoch für eine halbe Stunde Video gucken, mit dem du nichts anfangen kannst. Also da, ich war im ersten Moment voll angepisst, dass es mir so viel von meiner Lebenszeit genommen hat, aber ich fand es halt mega geil, weil es so unglaublich satirisch war für diese ganzen bescheuerten Lifehacks. Es gibt auch, bei Facebook werden mir auch immer so 5-Minute-Projects, wo dann irgendjemand aus, also der nimmt so diese Kallax-Regale von Ikea, also diese, ne, 2x2, so ein quadratisches Regal mit 4 Fächern und dann macht er da mit Pappe und Bauschaum rum und also wirklich deutlich mehr als 5 Minuten, aber auf jeden Fall und dann so verputzt das irgendwie und dann streicht das hinterher an und du denkst die ganze Zeit, da muss aber jetzt was Geiles rauskommen für die viele Arbeit und dann sieht es hinterher so scheiße aus, dass du dich fragst, warum hast du nicht einfach das Regal so gelassen, wie es war. Also ja, da gibt es schon so Anti-Lifehacks, ey. Das ist
also mein Lieblings-Lifehack ist ja von, ich weiß nicht, ob es Postillon oder Titanic damals war, aber dieses, der Lifehack, wie man nie wieder ein Knöllchen kriegt. Es gibt so geheime Schilder, da stehen Zahlen drauf. Und wenn man so fährt, dass diese Zahl auf dem Tacho erscheint, dann wird man nicht mehr geblitzt.
Ja. Boah, Titanic, ey, ich hab eine Zeit lang richtig viel Titanic gelesen, hab mich immer weggeschrien und keiner hat das damals verstanden, weil es halt so politisch so voll inkorrekt war, weil es halt mega satirisch war.
Aber ich finde Postillon auch großartig.
Ja, Postillon, also, ja, aber Postillon ist halt nicht so alt, Titanic habe ich halt vor 15 Jahren gelesen, ja. Ne, und da, weiß nicht, wo sich Angela Merkel über irgendwas beschwert hat und dann, da war nämlich schon das, was jetzt der Postillon auch macht, dann, dass das siebenjährige kenianische Kind, das jetzt morgens vor der Morgendämmerung schon 7 Kilometer durch den Busch zur Schule gelaufen ist, ohne ein Frühstück, sagt, oh, arme Angela Merkel, so, ne, das, also kam damals halt schon und war da noch, ich glaube, deutlich, ja, cooler oder seltener irgendwie. Weil jetzt wird sowas im Internet natürlich an jeder Ecke und Ende verbreitet.
Habt ihr das gelesen von der österreichischen Zeitung, die einen Postillon-Artikel voll ernst genommen hat?
Ja.
Über einen Typen, der, die haben einen Artikel geschrieben über einen Sammler, der runtergefallene Teile von Boeing-Flugzeugen gesammelt hat, bis er sich sein eigenes Flugzeug gebaut hat. Ja. Und dann hat diese österreichische Zeitschrift das ernsthaft, nicht nur, also was ich nicht lustig fand, die hat nicht nur darüber berichtet, ohne die zu erwähnen, sondern die hatten auch noch das gleiche Titelfoto, aber mit mehr drunter. Das heißt, die müssen auch noch irgendwie ihren Foto genommen haben und dann KI Füße an diesen Mann haben machen lassen, weil die wollten da halt auf dem Bild Unterschrift haben.
Ja, sehr schön.
War so ein bisschen, mein größtes Problem war da jetzt, der Postillon berichtet darüber, dass jemand fälschlich den Postillon zitiert hat. Darf ich das jetzt ernst nehmen oder nicht?
Ja.
Wir wünschten es, Hinweis, wir wünschten es wäre Satire.
Ja, ich habe jetzt Post vom Amtsgericht bekommen. Ja, und zwar muss ich vor Gericht. Und zwar in der Strafsache gegen unseren Einbrecher bin ich als Zeuge vorgeladen.
Noch nicht mal als Geschädigter, sondern nur als Zeuge.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja eine Strafsache und keine Zivilsache. Genau. Deswegen, in dem Sinne ist der Staat der Geschädigte. Ne? Also bei Strafsachen geht es ja darum, kriegt derjenige eine Strafe, weil er sich gegen das Gesetz, weil er gegen das Gesetz verstoßen ist. Und ich glaube, dann könnte ich theoretisch noch eine Zivilklage anstreben, um mir dann von ihm irgendwie Geld zurückzuholen oder so.
Fabians Kabeltrommel wurde geklaut. Der arme, arme Staat.
Ich glaube, es gibt theoretisch irgendwelche Formulare, dass das zusammen... dass das irgendwie zusammengelegt werden kann, aber das habe ich auch nur gehört,
Ach, das wäre dann diese Nebenklägergeschichte wahrscheinlich, ne?
Irgendwie sowas oder so. Aber das ist auch sowas, das hat nur, ich weiß nur, dass das irgendeiner gesagt hat, als wir damals über den Uni-Filmclub-Fall, als ich mich da mit jemandem unterhalten habe, der hat gesagt so, ja, warum war da irgendwie so ein, weil dann das Thema war, ja, und dann muss der Aster jetzt nochmal getrennt und dann so, warum haben die nicht das und das ausgefüllt? Dann kann man das doch in einem. Und dann so, da gibt's was. Ich habe keine Ahnung, aber da bin ich nicht dicht genug dran. Von daher, mehr weiß ich auch nicht darüber. Aber genau, eigentlich ist das halt so, im Strafrecht hast du dann die Staatsanwaltschaft gegen den. Ach ja.
Auf jeden Fall würde ich damit wahrscheinlich aus der Zeugenrolle rausfallen. Weil ich ja schlecht Zeuge und Nebenkläger sein kann. Obwohl, dann kann ich als Kläger wahrscheinlich irgendwie verhört werden oder so. Ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das größte Problem dabei ist. Also, ich überlege gerade, was ich so sagen würde, was das. Ich würde mal vermuten, dass ein Kläger ja irgendwie direkt die ganze Zeit dabei sitzt und ein Zeuge, der wird ja eigentlich erst gerufen, wenn er dran ist, damit er nicht von den anderen Zeugen beeinflusst wird und von dem Verlauf des Verfahrens oder so.
Ja, also ich kürze das Ganze mal ab. Ich lese gerade in der Wikipedia bei Taten wie unter anderem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ist die Nebenklage zulässig, wenn dies aus besonderen Gründen, namentlich wegen der schweren Folgen der Tat, sinnvoll ist.
Das ja,
ist,
gut.
Das ist bei meiner Kabeltrommel, glaube ich, nicht der Fall. Aber ja, ich darf beim Anfang der Verhandlung nicht anwesend sein. Ich muss draußen warten. Was also rein vom Brief her liest sich das auch komisch, weil ich muss da halt pünktlich sein. Darf aber nicht in den Sitzungssaal rein, sondern muss draußen sitzen bleiben, bis ich aufgerufen werde.
Normalerweise wird ganz am Anfang werden einmal alle reingerufen, um zu gucken, ob alle da sind. Wenn du nicht sowas hast, wo, keine Ahnung, 50 Leute vorgeladen sind, wo man dann sagt, so, ja, die sollten nicht alle zum Anfang kommen, Dann wird einfach geguckt, ob du da bist und dann darfst du wieder raus und darfst davor sitzen bleiben, ja.
Ja, aber auf jeden Fall darf ich ja nach meiner Aussage sitzen bleiben. Und mir dann zumindest das Ende der Verhandlung angucken. Ja. Ich war ja auch, ich war ja vor einiger Zeit schon mal vor Gericht als Zeuge geladen, weil ich einer der Zeugen einer Fahrerflucht war und mich dann bei der Polizei halt als Zeuge zur Verfügung gestellt hatte. Das hat dann damit geendet, dass ich am Ende nicht gebraucht wurde und einfach so wieder gehen durfte. Jetzt bei dem Einbrecher bin ich mal gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass ich da ja schon so ein bisschen eine besondere Stellung habe. Einerseits, weil von mir halt das Video kommt, wo man den Einbrecher sehr gut drauf sehen kann. Und zum anderen, weil ich ja zweimal noch mit ihm persönlich interagiert habe.
Ja. Ne? Ich glaube, auch darum geht es dann eher. Das Videomaterial spricht wahrscheinlich für sich, aber die persönlichen Interaktionen.
Ich denke auch, ja. Ja, mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich rechne noch ein bisschen damit, dass der Termin verlegt wird, weil er ist an dem Freitag nach Fronleichnam. An einem Brückentag. Ey, wer legt denn da Termine hin? Die haben doch nicht alle. Das ist krass. Ja.
Was in dem einen Anzeige wurde ich dann als Zeuge doch nicht gebraucht. Damals bei der Zechbrille. Moment. Das wegen Zechbetrug war das offiziell.
Warst du dann auch nicht vorgeladen?
Nee, so wie ich das gehört. Also natürlich habe ich da nicht offiziell was von gehört, aber das wurde wohl einfach wegen Geringfügigkeit eingestellt.
Ja. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht.
Ich meine, das ist für dich wahrscheinlich nicht relevant. Ich kriege da ja eher in anderen Zusammenhängen Sachen gesagt, aber du darfst dich gerne vorbereiten, wenn du möchtest. Alles, was, wenn du aber irgendwelche vorbereiteten Sachen auspackst, musst du davon ausgehen, dass die ins Verfahren aufgenommen werden.
Dass die beschlagnahmt werden.
Was? Das wird für dich natürlich nicht so relevant sein, aber die zweimal oder so, die ich vor Gericht war, da war das halt so die Warnung, so wenn man sagt, ich habe hier nochmal handschriftliche Notizen zu dem mir vorher gemacht oder so, was das war, dann kann das halt passieren, dass sie dann sagen, ja, dann wollen wir diese handschriftlichen Notizen gerne sehen.
Ja, ich habe ja ein Erinnerungsprotokoll geschrieben nach den Aktionen. Ich könnte das natürlich ganz cool einfach gleich viermal ausdrucken und mitbringen. Wenn sie dann sagen, das wollen wir gerne haben, dann kann ich direkt jedem eins in die Hand drücken. Ich bin sehr motiviert vorbereitet und habe noch 5 DIN A5-Versionen fürs Publikum dabei.
Hier ist die ISBN meines Buches.
Nee, die gibt's online bei My Bookshelf oder wie das heißt. Ja. Naja.
Ich muss demnächst mal wieder backen. Mal, ich hoffe, es geht.
Das Backen geht.
Es ist so. Ihr erinnert euch ja an den letzten Urlaub. Und da gab es ja natürlich die wichtigste Erinnerung. Ich weiß, diese tolle Box mit Kaffee. Krümpeln und Tee und Zucker und Kaffeeweißer. Und sowas nehmt traditionell ja ich mit, um das dann irgendwie beim nächsten Mal wieder mitzubringen, in der Hoffnung, dass die Kaffeeprötz in die nächste Maschine passen. Das sollten die bei den Ferienhäusern vielleicht mal mit in die Beschreibung aufnehmen, welche Kaffeemaschine da ist.
Steht in der Regel. Weiß.
Steht da tatsächlich?
Ja. Ja, meistens steht das dabei.
Meistens steht da blablabla, Dolce Gusto.
Kaffee, Dolce Gusto, genau. Okay.
Genau, oder Nespresso-Maschine.
Ja. Und so. Ja, ich kenne die alle nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele verschiedene Standards es da inzwischen gibt.
Im Großen und Ganzen gibt es Nespresso, das sind die mit den kleinen Alu-Kapseln. Dolce Gusto, das sind die mit den großen Kunststoffkapseln. Senseo, das sind die mit den flachen Papiermopeds. Ja, und halt klassisch so ein Durchlauffilter-Moped.
Okay.
Sind das so die vier, ne? Okay. Andere sind uns zumindest noch nicht jetzt so begegnet.
Naja, und ich habe mir halt gedacht, wenn die wenn halt Kaffeeweißer und Zucker da nicht weggekommen ist, dann wird es auch beim nächsten Mal nicht wegkommen. Und anstatt, dass ich da so eine ewige Sammlung ansammelt und immer wächst und wächst und wächst, habe ich so das Klassische gemacht, Entsorgen durch Konsumieren. Ist euch das mal aufgefallen, dass man unheimlich viele Dinge halt quasi durch Konsumieren entsorgt? So von wegen, ah, da ist noch ein Stück Kuchen übrig. Ja, dann esse ich das eben auf. Hier ist noch eine angebrochene Portion Pommes. Ja, dann esse ich das eben auf. Oh, hier ist ein Krümel auf dem Tisch. Ja, dann, oh, war kein Krümel. Und solche Sachen.
Ja.
Es ist irgendwie so drin. So die einfachste Möglichkeit, irgendetwas verschwinden zu lassen, ist... ist verschwinden zu lassen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, diese Tütchen da aufzubrauchen. Und bislang habe ich ja gedacht, ich trinke Kaffee schwarz, weil es einfacher ist. Hatte ich ja schon mal die Sache von wegen, da müsste ich mir Gedanken machen, wie viel Zucker, wie viel Milch kommt, auf welche Portion, RGB, Farbcode und welche Milch und was auch immer. Inzwischen bin ich überzeugt, ich trinke Kaffee ohne Zucker, weil er einfach scheiße schmeckt.
Zucker schmeckt scheiße?
Der Kaffee mit Zucker, ne, bäm. Kaffee weiß ich gar nicht, mich noch mit anfreunden, aber der Zucker, der ist... Nee, und deswegen überlege ich jetzt, ob ich irgendwie den Zucker irgendwie verbacken kann. Wobei ich habe schon festgestellt, das ist irgendwie... Es gibt wohl zwei verschiedene Arten von Zuckern. Es gibt diesen Rohrzucker und es gibt den Rübenzucker. Und das, was man normalerweise kauft, ist... Also was bei mir im Schrank ist, ist was anderes als das, was jetzt in den Tüten drin ist. Und da hoffe ich noch, okay, dass man die zusammenmischen kann, ohne dass die kaputt gehen.
Ich dachte jetzt tatsächlich, Zucker wäre Zucker.
Ja, es gibt da wohl unterschiedliche.
Okay.
Rohrzucker. Ich glaube aber vor allem das versus Industriezucker. Nein, versus Rübenzucker.
Ist Rohrzucker nicht eher der braune?
Das wäre jetzt Zucker ja Rüben? Einfach.
Rübenzucker ist normaler weißer Zucker. Bei Lidl ist das, glaube ich, oder auf irgendeinem Zucker steht seit neuestem auch einfach Rübenzucker drauf. Es ist aber der normale weiße granulierte Standardzucker.
Also mir liegt ja auch noch der Begriff Rohrohrzucker. Im Ohr.
Ach, das ist nicht Rohrohrzucker, das ist Rohrohrzucker.
Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn so rum.
Rohrohrzucker.
Rohrohr.
Ja. Schön finde ich auch, der Unterschied besteht darin, dass Rübenzucker aus Zuckerrüben und Rohrzucker aus Zuckerrohr gewonnen wird.
Ja. Tja. Also ist es quasi Zuckerrübenzucker.
Rübenzucker, Rübenzucker. Okay, und dann jetzt irgendwie der eine übersäuert den Körper mehr, der eine ist klimafreundlicher und
oh. Interessant. Es gibt Rohzucker, aber Rohzucker, da sollte man nicht verwechseln mit unraffiniertem Zucker.
Ein neues Rabbit Hole, in dem man versinken kann.
Ja, dann vielleicht außerhalb des Podcasts, sonst hört man wieder nur Tippen bei Markus und sonst nichts, weil alle anderen lesen.
Ich habe jetzt gedacht, wo Markus meinte, er will die Sachen aus der Kiste verkochen, habe ich jetzt überlegt, wie viele Rezepte ich kenne, in denen man Kaffeeweißer aufbrauchen kann, aber dann kam ja dieses...
Ich wollte gerade sagen, lecker Kaffeeweißer Zuckerkuchen.
Ich wollte ja vielleicht zum Wochenende noch backen.
Yay.
Ja.
Also Chefkoch sagt, man kann gesüßte Kondensmilch herstellen aus Milchpulver, Zucker und Milch.
Boah, und die kann man dann zu Karamell weiterverarbeiten.
Das ist mal echter Kraft. Wenn es jetzt aufgehört hätte, dann kann ich die Kondensmilch in meinen Kaffee reintun, damit er dann ist wie Kaffee mit Kaffeeweißer. Aber nein, das ist ein echter Crafting-Chain.
Ja.
Da machst du noch irgendwie 4 Schritte weiter und dann hast du einen Block, auf dem du laufen kannst.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen so komische Rezepte und so, ne, hier, Karamellsoße kann man ja relativ einfach machen. Man nimmt diese Milchmädchen, diese gesüßte Kondensmilch in einer Dose und kocht die Dose ein paar Stunden lang im Wasserbad. Und nein, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, was wohl passiert, wenn man so eine verschlossene Dose ein paar Stunden lang erhitzt. Ich meine, was könnte schon schief gehen?
Nichts.
Das Einzige, was am Ende schiefgegangen ist, dass der blöde Tupper-Dosenöffner mit genau dieser Dose nicht kompatibel war und ich aus Ermangelung von Alternativen so lange mit einem Hammer Nägel in diese Dose gehauen habe, bis ich mit einer Zange den Deckel aufreißen konnte. Das war ein sehr abenteuerliches...
Aber es war lecker, was da rauskam.
Ich meine, es lag vielleicht auch ein bisschen an den Rostspuren in der Karamellsoße, aber... Ich hatte keine sauberen Nägel, die waren alle leicht angerostet.
Ach ja, Dosenöffner.
Ja, so nennen uns unsere Katzen.
Was?
Wobei gesüßte Kondensmilch
so
ja sowas
uns
ist.
So unsere Katzen.
Ach so. Nee. Gesüßte Kondensmilch ist ja sowas, das kenne ich vom Begriff her, aber ich weiß nicht, ob ich das... Also, ich stelle jetzt überrascht fest, ihr habt sowas irgendwo gekauft und benutzt, weil irgendwie...
Wir haben es genau einmal gekauft für genau diesen Zweck. Ich weiß noch nicht, ob irgendjemand das Zeug mal für was anderes benutzt hat.
Wir haben es mehrmals gekauft, aber immer für diesen Zweck, das stimmt.
Ja gut.
Und es gibt auch, glaube ich, nur diese eine deutsche Firma zumindest. Also ich glaube, so aus Polen oder so kriegst du es öfter.
Daher kenne ich das doch eher.
Genau, und die deutsche Firma, die es macht, heißt Milchmädchen, glaube ich. Und genau, das ist, glaube ich, auch die einzige gesüßte Kondensmilch, die es so gibt.
Wie lange gibt es die Firma schon?
Weiß ich nicht.
Ist das noch Mädchen oder ist das inzwischen Seniorin?
Ist auf jeden Fall volljährig. Milch-Oma.
Wenn ich das google, kommt als Ergebnis Nestle-Milchmädchen. Also scheint zu Nestle zu gehören und die gibt schon was länger.
Ja. Ja, der Vorteil, also wir haben das, ich glaube, als ich nach England habe ich damit angefangen, die zu nutzen, weil Caramel Shortbread ist ja so ein Mürbeteigboden, darauf eine Schicht dickes, leicht hart gewordenes Karamell und darauf dann kommt noch Kuvertüre, also eine Schicht Schokolade obendrauf. Und das ist ja eine sehr gängige und sehr leckere Süßigkeit in England. Und ich sag mal, am gelingsichersten ist halt Karamell, also dann wird es halt Milchkaramell, gibt ja auch unterschiedliche Arten von Karamell, aber am gelingsichersten war Karamell immer, wenn du halt diese Konserven, die Kondensmilch dann da erhitzt hast im Wasserbad. Weil so Karamell aus der Pfanne ist halt, macht halt oft die Pfanne kaputt oder brennt an oder sowas. Und ist dann halt auch nicht so cremig. Und genau, das war immer sehr leicht. Dann konnte man einfach den Mürbeteig so aufs Blech drücken, dann irgendwann diese Unmengen Karamell da drauf schütteln. Und dann, wenn das leicht erkaltet war, darauf dann noch Kuvertüre und die erkalten lassen. Und schon hattest du, weiß nicht, einen Instant-Diabetes-Lecker-Nachtisch.
Jetzt kriege ich Hunger.
Ja, ich auch. Ich hätte aufhören sollen, darüber zu erzählen. Aber ihr hättet mal den Tisch heute, meinen Gruppentisch während der Konferenz sehen sollen. Da, also wir können rein vom Essen her noch ein paar Tage Konferenz durchmachen, weil wir so viel Süßkram da hatten.
Ich finde übrigens, ich finde gedacht, dass das so wird wie der letzten, die auch bis tief in die Nacht gingen.
Ich finde übrigens ganz interessant, dass wenn man sich die Amazon-Bewertung zu Milchmädchen Kondensmilch durchliest, dann schreiben da mehrere Leute, dass der Tupperdosenöffner diese blöde Dose nicht aufkriegt.
Yay, yeah, wir sind nicht die Ersten.
Ja.
Ich finde ja schöner, dass man in der Beschreibung dazu, dass er mir als Alternative die Kondensmilch von Kaiserpalast Ongto anbietet. Und die Person, die da drauf ist, ist
okay, der sieht aus wie von Dragon Ball.
Das ist irgendein stereotypischer asiatischer weißer Mann mit langem Bart und so, aber oben eine, keine Ahnung, der hat
Glatze
da, wo,
mit Wurst.
Hat, ich wollte gerade sagen, der hat eine Glatze, die aber irgendwie, keine Ahnung, doppelt so hoch ist, wie sie eigentlich, dreimal so hoch ist, wie sie eigentlich sein soll.
Ja, und der hat eine Zwiebel in der Hand.
Ja, wusstest du nicht, dass der Hauptbestandteil von gesüßter Kondensmilch Zwiebel ist? Das müssen wir den Kindern sagen, dann mögen die das nicht.
Trinken die sonst etwa?
Nein, aber wenn ich dann den leckeren Kuchen bestehend aus Butterteig, Karamell und Schokolade mache, kann ich Ihnen sagen, das ist die gute Kondensmilch mit Zwiebeln und dann mögen Sie es nicht.
Ja, aber wenn da echt Zwiebeln drin wären, würdet ihr die auch nicht essen. Also insofern würdet ihr euch ja verraten.
Unsere Kinder wissen nur, dass wir Zwiebeln mögen. Sie haben keine Ahnung, dass wir sie in Süßspeisen eher selten verwenden. Von daher, ja.
Moment, ich dachte, ihr mochtet Zwiebeln auch nicht.
Wir essen Zwiebeln sehr gerne eigentlich. Mhm. Also ich mag keine rohen, das ist so die Einschränkung. Aber sonst, als Zwiebelsuppe mit Käsetoast drin, ist mega.
Aber kam nicht das Thema bei den Eierspätzle auf, dass die sofort doof sind, wenn da Zwiebeln mit reinkommen?
Weil wir Kinder haben.
Ach so, nur wegen der Kinder. Ja, dann esst ihr die halt selber und die Kinder essen die Spätzle roh.
Roh. Ist bestimmt total gesund und sättigend.
Ich sag's mal so, vielleicht haben wir schon mal Gerichte gemacht, wo wir gesagt haben, tut Zwiebeln rein, dann mögen es die Kinder nicht, dann haben wir mehr davon.
Ja, aber allem, was
vielleicht
teuer ist und was wir
vielleicht
gerne haben. Steak. Schokopudding.
Ja, genau. Ab jetzt ist Steak immer mit Zwiebeln.
Ich erinnere mich nur an den Koffein-Brotaufstrich.
Achso, Ella hat übrigens heute entschieden, dass sie Vegetarierin ist.
Ah, okay. Öfter mal was Neues.
Mhm.
Wie kommt sie drauf?
Weiß ich nicht.
Okay. Ich meine, sie hatte das ja gestern oder vorgestern schon mal angedeutet.
Mhm.
Aber da gab es noch Lasagne. Da musste sie erst die Lasagne aufessen.
Ja.
Prioritäten, so wichtig. Ach ja.
Ist ja prinzipiell auch nicht verkehrt. Ich finde das halt nur so ein bisschen plötzlich und bin mir nicht sicher, ob sie weiß, auf was sie dann alles verzichtet.
Ja.
Oder was für Umwege sie manchmal da eben.
Also bei Ella, die isst insgesamt ja tatsächlich nicht so mega viel Fleisch. Also am ehesten ja dann mal so Chicken Nuggets oder mal eine Scheibe Fleischwurst oder sowas. Ich habe aber den Kindern auch immer gesagt, es ist völlig in Ordnung, das auszuprobieren. Oder einfach zu sagen, man isst weniger Fleisch oder man ist Flexitarier, dass man sagt, ich verzichte, aber wenn es irgendwo drin ist oder nicht anders geht, dann esse ich halt auch Fleisch. Ne, wir sind da durchaus für alle Optionen offen und das finde ich einfach das Wichtige, dass die Kinder sich ausprobieren können bei sowas. Bei allem, was halt nicht gesundheitsschädlich, sondern im Gegenteil meistens ja eher gesundheitsfördernd ist, ist das ja völlig in Ordnung.
Ist eigentlich dieses Wort Flexitarier irgendwo mal ordentlich definiert?
Nein. Deshalb sind ja Flexitarier, weil es halt flexibel ist.
Ja, aber wo ist da der Unterschied zu, ich sag mal, Nicht-Vegetarier oder zu ohne besondere Bezeichnung?
Ja, ich glaube, es bezeichnet halt,
es bezeichnet halt,
meine Tante würde ich als so jemanden bezeichnen, die halt sie kauft selber kein Fleisch, sie würde im Restaurant sehr, sehr selten Fleisch bestellen. So, wenn sie jetzt irgendwo hinkommt, wo es nichts anders gibt oder wenn es ganz besonders gut ist, zum Beispiel habe ich ja mal von erzählt, von diesem unglaublich guten Italiener, bei dem wir mal waren, ne, wo wir da das 5-Gänge-Menü hatten, da isst sie dann Fleisch. So. Aber es ist halt schon jemand, der sich eigentlich als Vegetarier sieht, beziehungsweise bevorzugt ernährt, genau, und in Ausnahmefällen bereit ist, also da nicht ganz so indoktriniert dran zu stehen. So würde ich das mal in Worte fassen. Wie extrem das ist, ich meine, Henry hat sich auch ungefähr 2 Wochen lang als Flexitarier bezeichnet, wo er aber mehr flexibel als Vegetarier war. Naja, aber wie gesagt, sie dürfen sich austesten, es tut ja auch keinem weh und von daher alles gut. Bei Ella sehe ich da tatsächlich mehr Chancen, einmal weil weil sie, glaube ich, diese Empathiesache auch für Tiere sehr ausgeprägt hat weil sie, wie gesagt, nie viel Fleisch gegessen hat oder deutlich weniger als der Rest von uns. Und deshalb könnte das passen. Oh, Ella hat letztens aber sehr selbstreflektiert, saß sie am Tisch, heulte und sagte irgendwann so ganz zärtlich, ich glaube, ich weiß, was mein Problem ist. Ich denke einfach immer zu viel. Und brach dann so heulend am Tisch zusammen. Wo Fabian und ich da saßen und beide sehr wissend nickten und sagten, ja, da hast du recht. Ach ja. Ja. Naja,
Ja, dann.
Das Leben ist hart, wenn man so ist, ne?
Könnte ich noch was zu erzählen, aber dann nicht im Podcast.
Okay. Ja. Ja, eins der Pferde, auf dem Ella bis jetzt geritten ist, wird wahrscheinlich diese Woche leider eingeschläfert werden. Und das durfte ich dann Ella am, ich glaube Sonntagabend war es, auch verklickern. Womit sie überraschend gut umgehen konnte. Ich glaube auch, weil wir sehr plausibel erklärt haben, dass es halt, dass Tiere ja nicht sagen können, wo es ihnen wehtut, wie es ihnen wehtut oder wie es ihnen besser gehen würde. Und dass, wenn der Tierarzt sagt, es wird keine Besserung mehr kommen, können wir denen ja die Schmerzen nicht nehmen, weil wir nicht wissen, welche Schmerzmittel jetzt helfen. Und dass dann es wirklich darum geht, dass sie nicht leiden sollen. Ne? Also, dass es im Endeffekt dann gut ist für die Tiere, das Leiden zu beenden. Damit konnte sie, glaube ich, dann ganz gut leben. Ihre einzige Frage war dann, ob es denn für Pferde auch Beerdigungen gibt. Ja, das konnte ich ihr nicht so beantworten. Also ich glaube, es gibt ja nicht wirklich Beerdigungen. Was man natürlich je nach Pferdebesitzer selbstständig machen kann, sind wahrscheinlich irgendwelche Gedenkveranstaltungen oder sowas. Aber dazu habe ich mit der Besitzerin noch nicht kommuniziert.
Was sonst passiert mit dem Pferdekörper, wenn das Pferd nicht mehr ist? Das bekommt ja nicht auf einmal Flügel und fliegt in den Himmel.
Nicht? Das habe ich eher gesagt.
Da kommt so ein LKW und dann wird das, glaube ich,
ich gehe davon aus, dass es in einem Krematorium, genau, dass es in irgendeiner Form verbrannt wird.
Habt ihr schon mal Beefy gegessen?
Fabian.
Entschuldigung.
Kannst du deiner Tochter ja morgen zum Frühstück mitgeben. Mhm. Nein, sie
und
ist
auf
ja
diese
daran.
Art und Weise kann dir dieses Pferd jetzt immer nah sein.
Ja, zumindest für die nächsten, bis du das nächste Mal auf Toilette gehst.
Da sind wir wieder bei dem Thema Entsorgung durch Konsumieren.
Ja.
Ja. Da sind wir auch bei dem Thema, warum wird Ella Vegetarierin?
Ja, aber Pferd ist doch nicht Fleisch, das ist ja... Ja, ich weiß, da sind wir auch wieder bei dem von wegen, welche Tiere darf man essen und welche nicht.
Genau, die hässlich sind, können wir essen.
Was ist mit hässlichen Hunden?
Die auch.
Die sind okay. Hast du doch gehört.
Also eigentlich sollten wir nur Pute essen, weil guckt euch mal an, wie schäbig so ein Truthahn ist. Alter, sind die hässlich. Also ganz ehrlich, damit hättest du doch Horrorfilme füllen können. Oh. Und dann diese Geräusche. Gott, wir hatten sowas auf dem Campingplatz und also diese rote Wulst, die über den Schnabel hing. Oh mein Gott, ich kriege wieder, oh Gott.
Wo wir gerade bei Dingen sind, die irgendwie Ähnlichkeit zu Vögeln haben. Geht's eurer Amsel gut?
Meise.
Nicht Amsel,
die
ja.
Hatte keine Ahnung.
Ich sehe da jetzt schon seit Tagen.
Ja.
Also da war irgendwie erst ein Ei und dann irgendwie war das Ei nicht mehr. Jetzt ist da wieder ein Ei, aber da ist keine Meise mehr.
Ja, das ist also schwierig. Also die gesamte Meisengeschichte da ist irgendwie sehr atypisch. Also normalerweise, nach dem, was ich gelesen habe, ne?
Sorry.
Hör auf zu lachen, lass mich erst ausreden. Normalerweise läuft das bei Meisen so ab. Das Männchen sucht sich Höhlen aus, also guckt nach mehreren Höhlen sucht sich dann ein Weibchen und präsentiert dem Weibchen die Höhlen. So der Reihe nach. Und das Weibchen sagt dann mit Glück bei einer der Höhlen, yo, die ist geil, die können wir nehmen. Und dann fangen Männchen und Weibchen gemeinsam an, in der Höhle ein Nest zu bauen. Und ab dann schläft dann auch das Weibchen in der Höhle. Dementsprechend ist es schon mal komisch, dass das Männchen, also, oder dieser eine Meise irgendwie lange Zeit in der Höhle gewohnt hat, bevor da überhaupt mit dem Nestbau begonnen wurde. Dann läuft das wohl normalerweise so ab, das Nest wird gebaut und dann fängt die Meisin an, Eier zu legen. Und zwar in der Regel ein Ei pro Tag. Wobei sie auch nicht anfängt, die zu bebrüten, sondern
erst, wenn alle da sind.
Genau, erst wenn alle da sind, dann sich quasi draufsetzt, damit die halt alle gleichzeitig fertig sind. Ne? Wäre ja sonst irgendwie blöd, wenn da ein Vogel schon fertig ist und die Meise sich trotzdem noch die ganze Zeit auf ihn draufsetzt, um die anderen Eier zu brüten, ne?
Oder wegfliegt, um Fressen für den einen zu holen, während die anderen denken, boah, wird aber gerade kalt im Ei.
So in etwa,
ja. Ja, auf der anderen Seite ist den anderen, ist den frühen dort dann tagelang kalt.
Ja, deswegen wird das halt so gemacht, dass die alle gleichzeitig fertig sind. Ne?
Ja, aber das eine ist doch früher gelegt als das andere.
Ja, aber es wird ja nicht bebrütet, damit schimpft da auch nichts.
Der Entstehungszyklus beginnt ja erst,
das ist quasi kaltgetrocknet. Ja, also
Eier werden anscheinend nicht schlecht, wenn man sie einfach ein paar Tage liegen lässt. So, die Sache ist jetzt, die in diesem Nest liegt jetzt seit bestimmt 3 Wochen dieses eine Ei drin und es ist seit bestimmt einer Woche keine Meise mehr überhaupt da gewesen. Einerseits ist das schlecht, dass keine Meise da ist, und zum anderen mit diesem Ei, eine Möglichkeit wäre, dass das halt ein Ei eines anderen Vogels ist. Es kann wohl vorkommen bei Maisinnen, die quasi Eier produzieren, aber kein Nest haben, dass die dann einzelne Eier in fremde Meisennester legen. Daher könnte dieses Ei kommen. Damit endet so ein bisschen auch.
Und das guckt nicht, ob ein anderes Ei schon da ist. Das legt vor, oh, da ist ein Nest.
Naja, wenn es rauskommt, kommt es raus, ne? So. Ich weiß nicht, ob die dann unbedingt immer so viel Möglichkeit haben. Vielleicht war es so ein, ja gut, das Ei muss jetzt irgendwo hin. Und hier ist es besser, als wenn ich es draußen auf den Boden lege.
Wenn du auf Klo musst, musst du auf Klo.
So in etwa. Ne? Genau. Also ich gehe aber inzwischen davon aus, da dieses Ei da inzwischen, glaube ich, also 3 Wochen oder was unbebrütet rumliegt, ich glaube, aus dem Ei wird nichts mehr. Ich glaube, das ist durch. Und generell bin ich halt auch unsicher, wie das jetzt weitergeht, weil wie gesagt, es tauchen überhaupt keine Meisen mehr auf in dem Nest.
Letztens hat wieder mal eine Nacht.
Ja, das ist aber auch schon wieder eine Woche oder was her.
So lange?
Ja. Das war, glaube ich, während wir hier Holland nachgespielt haben. Genau, und von daher gehe ich mal davon aus, dass diese Meisen jetzt entweder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr leben. Oder jetzt doch irgendwie woanders hin umgezogen sind. Vielleicht wurden die auch von diesem einen Ei dann doch irgendwie verstört. Ich bin halt jetzt auch unsicher, ob ich nicht vielleicht jetzt einfach diesen Kasten leer machen sollte, damit dann irgendwie neue Meisen da nochmal frisch anfangen können. Oder jetzt einfach abwarte und zugucke, was passiert. Ich bin halt, ja, ich weiß es nicht.
Vielleicht so ein Körnersäckchen drauflegen und mal gucken, ob wir es ausbrüten können.
Ja, und dann?
Haben wir eine Babymeise.
Ja, und dann?
Haben wir eine Babymeise.
Gehst du da alle Nase lang mit einer Pinzette hin und stopfst da irgendwie...
Nicht Pinzette.
Beides.
Nee, ich dachte jetzt an so Würmer.
Würmer mit der Pinzette.
Ach so. Oh. Ich dachte jetzt zum Verpflegen.
Ja.
Ja.
Die fressen Würmer. Würmer.
So, ja, okay. Ja, okay.
Jetzt wo wir sagen.
Ich hatte jetzt eher so die Vorstellung, dass es ja so Tiere, ganz kleine Tiere gibt, die du fütterst, indem du mit einer Pipette ihnen was in den Mund töpfelst.
Ja.
Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus.
Ich muss nur irgendwie. Man sagt ja normalerweise, jemand, der ein bisschen komisch ist, der hat eine Meise, und Fabian hat eine Meise, die hat eine Meise. Und die ist dann noch komisch.
Ja,
das ist nur 3 Ebenen.
Naja.
Ich hatte heute Morgen einen Handwerker hier, der meine Wohnung der hat meine Wohnung ausgemessen. Wobei wenn ich mir angeguckt habe, was der gemacht hat, habe ich gedacht so, dass sie dafür jetzt vorbeigekommen sind, wir wollen einen genauen digitalen Plan aller unserer Wohnungen im Bestand erzeugen. Das war nämlich die Formulierung. Dass mein Vermieter, das ist ja hier so ein Verein, dass die alle ihre Wohnungen digital erfassen wollen, die Grundrisse.
Was ja prinzipiell nicht unklug ist.
Genau. Und Ja, und dann habe ich gedacht so, ja, wenn dann macht man das doch bestimmt ordentlich. Letztendlich war das jetzt einer, der kam hier hin, hatte auf seinem iPad oder auf seinem Tablet, ich glaube, es war ein iPad, ich habe nicht genau hingeguckt, hatte er quasi schon einen eingescannten Papiergrundriss, mhm, und hat eigentlich nur in allen Räumen einmal die beiden Seiten, also die Durchmesser ist das falsche Wort, also ne,
Länge
die
und Länge Breite. Und
die Breite gemessen quasi. Mhm. Und zwischendurch hat er dann auch gesagt, ja, die Wand, habe ich gehört, dass er zu sich selber so gesagt hat, okay, Wandstärke ist das und das. Wobei das auch schon wieder dieses war, an keiner Stelle liegen meine Wände frei. Das heißt, eigentlich müsste der quasi Türzagendicke gemacht haben und dann abgezogen haben, wie viel das ist. Und ich habe aber auch diverse Räume, wo so kleine Ecken drin sind. Also ich meine, das ist so aus der Kategorie, in der einen Ecke ist jetzt so, steht 10 Zentimeter was nach vorne und es ist 50 Zentimeter breit. Also es ist nur so ein winzig kleines, so, mhm, wie das eigentlich ist, wenn man in der Ecke einen Kamin hat, nur halt viel kleiner.
Ja, ja.
Solche Dinge hat der nicht gemessen. Also ich meine, die waren wahrscheinlich grob in dem Plan. Aber wenn mir jemand sagt so, jetzt erfassen wir das alles mal ordentlich, weil gerade in so einem Altbau ist das ja auch nicht einheitlich, weil ich gesagt habe so, aber das ist doch hier ein Haus mit 8 identischen Wohnungen. Und dann so, ja, nee, die sind ja nicht alle ganz identisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt so, ja, dann wird jetzt hier ordentlich erfasst. Und dann so, ja, Länge, Breite, Höhe, fertig. Nächsten Raum, Länge, Breite, Höhe, fertig. Und denk,
toll.
Ja. Ich meine, kann er gerne machen und dann haben sie jetzt vielleicht minimal. In meinem Schlafzimmer bin ich mir auch relativ sicher. Also, ich habe nur im Seitenblick reingeguckt. Also, da, wo der an der Stelle. Der hatte halt so ein Lasermesser und hat den immer halt mit an die Wand gehalten. Und dann. Aber ich bin mir relativ sicher, an der Stelle, wo er den an die Wand gehalten hat, steht auf der anderen Seite mein Bücherregal. Und ich würde behaupten, der war nicht hoch genug, um über das Bücherregal zu ziehen. Das heißt auch so. Hat er jetzt quasi den Abstand von der Wand zum Bücherregal gemessen? Oder, also ich meine, wenn der jetzt quasi über meine Bücher gezielt hat, dann fehlen ihm ja nur, keine Ahnung, Dicke der Rückwand plus bisschen Abstand von, also nicht so viel, aber das war alles so, naja, das ist so super tiefgründig erfasst, aber soll er mal machen.
Vielleicht war der ein Profi und hat direkt gesehen, das ist ein Billy, das Billy hat eine Tiefe von X.
Ja, aber wenn das dann 2 Zentimeter von der Wand entfernt steht.
Ja.
Ja. Oder vielleicht hat er sich umgeguckt und hat gedacht, mein Gott, das ist immer noch alles so chaotisch. Ich mach nur das Kurzprogramm, das passt schon.
Wenn ich hier nicht schnell wieder rauskomme, werde ich Teil des Inventars.
Ja, dann auch so die. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so aus der Kategorie ist, in einem Altbau ist hier alles krumm und schief, aber aus Prinzip würde ich sagen, wenn ich schon sage, ich erfasse was ordentlich, dann würde ich, glaube ich, auch immer sicherstellen, dass die ganzen erwarteten Rechtecke auch wirklich Rechtecke sind und nicht irgendwelche anderen Dinge so. Ich will, aber das war so das, ja. Dafür ging, war es dann relativ zügig. Mhm. Ich musste der war so schnell fertig, ich war doch gar nicht abreisebereit. Weil der Plan war halt, ja, dann fahre ich ein bisschen später zur Arbeit. So, ja, ich bin schon fertig. Oh, ja, dann schmeiße ich schnell Sachen in meine Tasche.
Du darfst ihn auch alleine gehen lassen, du musstest ihn nicht mitnehmen zur Arbeit, Jan.
Nee, ich bin auch nicht sofort aufgebrochen, aber das war so ein, dann. Das war, die große Gefahr war, wenn ich jetzt sage, ich hatte ja eingeplant, später zu kommen, dass dann die Motivation überhaupt das Haus zu verlassen und arbeiten zu gehen zu sehr nachlässt.
Mhm.
Dieses typische, ach, die anderen gehen nach Hause, ich schließe mich mal an, was man so auf Partys oder so auch hat, weil sonst versackt man da. Das hätte ich, glaube ich, dann in die andere Richtung auch gehabt. Ja, gleich musst du mal arbeiten gehen. Ich habe gar keinen Bock.
Das mit den Messungen erinnert mich an Geschichte, die ich während des damals noch Schülerjobs, später dann Studijob hatte, wo ich Rückwände dokumentieren sollte, Schrankrückwände und was da jeweils wie angebracht war. Und das war ein, ich habe da mit so einem ganz tollen Tool gearbeitet, da möchte ich immer noch gerne eine Lizenz für haben. Natürlich eine von vor 20 Jahren, sonst ist es zu teuer. Mhm. Da konnte man halt auch Symbole für die einzelnen Baugruppen erstellen und dann haben mir die Leute, die das Ding gebaut haben, so Fotos mitgebracht, Digitalfotos und grobe Skizzen, die ich dann in digital machen sollte. Und ich hatte dann diese Baugruppen, habe die nebeneinander aufgestellt, habe dann auf das Foto geguckt, auf die Skizze und habe gefällt, Moment, wenn ich hier jetzt gucke, in meinen super detaillierten, millimetergetreuen Rückwandsachen in der Datei habe ich hier so einen Abstand. Aber das, was die da gezeichnet haben und auf dem Foto, das sieht irgendwie nach deutlich anderem Abstand aus. Und hab die dann gefragt, sagt mal, wie habt ihr das denn gemessen, mit welcher Genauigkeit? Und ja, da habe ich dann festgestellt, so Handwerker vor Ort, die Sachen hinterher dokumentieren, die messen das nicht Millimeter genau aus, sondern eher so Handbreiten. Ich will das nicht schlecht reden, es war nur da, ich habe da gelernt, dass es da unterschiedliche Anforderungen gibt.
Ja.
Auch etwas sehr Nützliches zu wissen.
Nun gut.
Jo.
Was meint er? Schluss?
Jo.
Schluss?
Passt.
Gut. Ich weiß nicht mehr, wer Ansage gemacht hat, aber irgendjemand wird sich schon zuständig fühlen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu... nee, Moment, Verabschiedung. Ja, das war unsere Folge 241. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ich würde mal wieder sagen, alphabetisch, Fabian, Jan, Markus, Uli. Hatten wir viel Spaß? Ja, wir hatten viel Spaß. Wir hoffen, ja. Zuhörer hatten auch viel Spaß und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen, sagen
Nerd,
Nerd,
Nerd
und Uli. Tschüss. Tschüss.